Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Herzlich willkommen beim Subkutan Talk, das Kulturgespräch auf Radio Bern Rabe, jeden ersten Mittwoch im Monat. Sie begleiten uns durch Feierabend und machen auch ein verregnetes Wochenende zum Highlight: Fernsehserien. Die meisten kommen aus Amerika, aber auch in der Schweiz werden erfolgreiche Serien produziert. Der Bestatter zum Beispiel, der läuft mittlerweile auch in Deutschland und bald sogar in den USA. Und er zieht in der Schweiz mehr Publikum vor Bildschirmen als Tagesshow. Was ist das Geheimnis von einer erfolgreichen Fernsehserie? Wie hat sich die Schweizer Serienlandschaft verändert in den letzten Jahrzehnten? Und, Stichwort Binge-Watching, was ist das, wer macht das? Der Tristan Jäcki diskutiert mit dem Filmwissenschaftler Robert Blanchet und mit dem Sven Welti von der SRG. Er ist der zuständig für Kooperationen.
Subkutan Talk.
Serien machen das Leben einfacher. Sie helfen uns in der Freizeitgestaltung. Machen das Pendeln erträglich. Sie begleiten uns ins Bett, wenn sonst niemand mitkommt. Und wenn einem beim Smalltalk Themen ausgehen, kann man immer noch über Fernsehserien reden. Das machen wir jetzt auch in der nächsten halben Stunde hier im Subkutan Talk. Bei mir am runden Tisch sitzt der Robert Blanchet und der Sven Welti. Der Robert Blanchet ist Film- und Medienwissenschaftler an der Uni Zürich und hat unter anderem ein Buch zur Geschichte von Fernsehserien herausgegeben. Der Sven Welti arbeitet bei der SRG und ist zuständig für Co-Produktionen vom Schweizer Fernsehen. Dazu gehören auch Fernsehserien. Herzlich willkommen allerseits. Machen wir doch ein kleines Spiel, um können lernen. Sag mir, was du schaust und ich weiss, wer du bist. Ich fange mal an. Breaking Bad, Fargo und Peep Show. Das ist so mein Profil. Robert Blanchet, wer sind Sie?
Mad Men, Game of Thrones, The Affair.
Schönes Spiel, Sven Welti, machen Sie mit?
Mache gerne mit. Etwas anderes sagen, als schon genannt wurde. Better Call Saul, 24 und Station Horizon.
Was mir auffällt, das sind alles oder fast alles Serien aus Amerika. Amerika, ist das so der Hotspot von der Serien?
Ich denke, in den letzten paar Jahren sind schon sehr viele neue Impulse, insbesondere aus Amerika, gekommen. Ein anderer Ort, sicher Dänemark, die haben auch in den letzten Jahren recht Furore gemacht mit einigen herausragenden Serien.
Auch im Schweizer Serienmarkt gibt es aber auch Sachen, die produziert werden, oder? Sven Welti.
Es kommt immer mehr, das ist ja so. Es ist vor allem in der Romandie ganz stark, setzt man jetzt auf Serien. Man hat vor 6 Jahren entschieden, dass man keine Fernsehfilme mehr macht, sondern wirklich konsequent auf Serien setzt. Es sind 6, 7 Serien schon produziert worden. Im Moment sind es 2 pro Jahr. Und die eine davon, die jetzt gerade gelaufen ist im Februar, die ich vorhin genannt habe, Station Horizon, ist so ein Raclette-Western, der im Wallis spielt. Und das Niveau wird langsam auch wieder wird auch höher und besser. Und ich denke, das hat noch eine Zukunft in der Schweiz, Serien zu machen.
Das Niveau ist höher geworden, die Qualität ist besser geworden. Kann man das so in den letzten 20 Jahren beobachten, die Entwicklung?
Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das, wo man damit ansetzt. Ich denke, ein ganz klarer Meilenstein ist gewesen, wo Sender wie HBO, also Pay-TV-Sender von Amerika, wo die sich überlegt haben, das alte Modell, wo wir einfach die Hollywood-Spielfilme zeigen, das funktioniert nicht mehr, das ist vielleicht nicht zukunftsträchtig. Wir müssen auch mehr eigene Sachen produzieren und das ist mehr auf die Idee, wir machen eben auch eigene Serien, das wird auch den Zuschauer binden an unseren Sender. Die haben eben zusätzlich dann auch noch ganz andere Möglichkeiten gehabt als die amerikanischen Broadcast-Networks, wie die auch relativ konservative Richtlinien unterstehen. Und so sind dann eben, ich würde sagen, es ist eigentlich das Pendant vom Autorenkino oder vom Kunstkino im Bereich von der Serie entstanden, wie die Sender einfach auch wirklich sehr kreative Leute sehr viel Freiraum gegeben haben,
aber es steckt natürlich Serie auch, zu machen. Es steckt auch immer mehr Geld dahinter. In diesen Serien habe ich das Gefühl.
Natürlich, also wenn das funktioniert, das Modell, dann kann man doch auch mehr reinstecken, ja, das ist sicher so.
Der Robert Blanchet hat gerade gesagt, Serien sind für einen Sender wichtig, um das Publikum zu binden. Wie ist das bei der SRG?
Ja, das ist ein guter Hinweis. wenn man schaut, wenn man einen Fernsehfilm produziert, der 2 Millionen kostet, kann man den einmal einen Sonntagabend ausstrahlen und dann ist es irgendwie vorbei. Wenn man eine Serie macht mit mindestens 6 Folgen oder sogar mehr, dann kann man natürlich eine Bindung ins Publikum aufbauen und kann nachher über Wochen kann man natürlich die Folgen abspielen. Das ist natürlich ganz eine andere Präsenz, die man hat. Und das Publikum verfolgt das nachher und schaut und schaut dort ein. Das ist genau das, was bei der Serie und im Unterschied ist zu Einzelfolgen oder Einzelteiler.
Ja, was kostet denn so eine Serie? Also jetzt aktuell der Bestatter wird ja auch produziert vom Schweizer Fernsehen. Was kostet das?
Also eine Serie in der Schweiz kostet ungefähr, wir rechnen das immer in Minutenpreis, kostet ungefähr 10'000 Franken pro Minute.
Und wie lange dauert jetzt der Bestatter?
Und der Bestatter dauert 60 Minuten, jetzt könnt ihr die Rechnung selber machen.
Robert Blanchet, haben Sie schon gerechnet, dass ich glaube 600'000 pro Folge?
Ja.
Ist das ein guter Preis?
Das ist, also im internationalen Vergleich, also wenn man das dann wirklich mit so amerikanischen High-Profile-Serien, dann ist das natürlich, das ist nichts im Prinzip. Oder? Also da kostet eine Folge mehrere Millionen zum Teil bei der Serie. Aber wie gesagt, das hat doch auch immer mit dem Markt was zu tun. Das kann doch auch mit den amerikanischen Serien, die halt über ihren, also erstmal über einen viel größeren Binnenmarkt verfügen, wo das auch finanziert werden und wo natürlich einfach auch seit Jahren gewachsen die Tradition hat, dass sie das auch exportieren ins Ausland. Wie mehr alle sind bereit, das zu akzeptieren, was aus Amerika kommt, umgekehrt ist das nicht unbedingt der Fall, haben die natürlich einfach ganz andere Möglichkeiten, als das so ein riesiges Land wie die Schweiz hätte mal grundsätzlich.
Obwohl, das mit dem Verkaufen finde ich ein interessantes Argument, weil der Bestatter, der ist jetzt in Deutschland, der ist beim WDR angekommen, wird synchronisiert, hat es in die Staaten geschafft und glaube sogar noch auf Kanada. Planen wir das ein?
Also man kann das eigentlich gar nicht planen. Also primär die Entscheidung, die wir treffen, wenn wir eine Serie machen, bei uns bei der SRG, ist es für den Heimmarkt. Also man muss zuerst mal schauen, dass man die Serie bei sich ansiedelt, mit Themen, die die Leute, die hier wohnen, interessieren. Das ist eine wichtige Basis, das ist eigentlich auch bei anderen Serien, das war bei Borgen nicht anders gewesen. Borgen ist für den dänischen Markt gemacht worden. Und zu exportieren, das können vielleicht die Amerikaner, weil sie wissen, dass sie, weil sie das schon über Jahre hinweg gemacht haben. Wir können das wie nicht planen. Also beim Bestatter war es nicht geplant. Es ist natürlich jetzt, wo man in der dritten Staffel ist, ist das natürlich auch ein Thema geworden. Und wir versuchen natürlich auch, die Serie weiter zu verkaufen. Bei RTS ist es lange auch nicht verkauft worden. Jetzt haben wir mit Station Rison, mit der neuesten aktuellen Serie, ist man in Cannes gewesen, der grössten MIP-Com, was es gibt, für Fernsehverkäufe und hat dort mit einem grossen Weltvertrieb schon erst langsam merkt man, dass auch die Serie aus der Schweiz auf Interesse stößt.
Also. Aber den Erfolg, den kann man nicht planen?
Erfolg kann man beim Film nicht planen. Und es ist beim Kinofilm nicht anders, es ist bei Serien nicht anders. Wir haben jetzt so das Gefühl, all die erfolgreichen Serien, die von Amerika darüber kommen, das ist ja nur ein Bruchteil von dem Ganzen, was produziert wird. Und was bei uns schwieriger ist in unserem Land, wenn wir nachher, wir machen 1, 2 Serien, maximal 3 pro Jahr, und die müssen es nachher einfach sein. Und dass die alle 3 gerade erfolgreich sind und exportierbar und so, das ist einfach nicht möglich. Das
also geht
einfach
nicht. Vor dem Bestatter ist ja Tag und Nacht gekommen. Das ist, glaube ich, ein Flop gewesen. Das haben wir nicht können verkaufen. Wir hätten es auch wieder sein lassen. Vorher hat es aber 2 längere Serien gegeben. Auf der einen Seite fast eine Familie mit dem Flip und der Tante Martha Ebersold. Dann ist Lüthi und Blanc gekommen. Und Lüthi und Blanc ist sehr erfolgreich gewesen zwischen 1999 und 2007, wenn ich es recht erinnere, und vorher eben fast eine Familie. Wie hat das den Schweizer Serienmarkt nochmal aufgemischt?
Also vor allem Lüthi und Blanc hat sehr viel gebracht, aus verschiedenen Gründen. Es war eine sogenannte Endlos-Serie gewesen. Lüthi und Blanc haben ganz viele Autoren zuerst mal können, quasi das Handwerk lernen, wie man für eine Serie schreibt. Das ist ganz etwas anderes, als wenn man für einen 90-minütigen Film schreibt. Viele Schauspieler haben profitiert und durch die Tourpräsenz im Fernsehen über all die Jahre, immer am Sonntag am Abend quasi, bevor nachher der Spielfilm ist gekommen, das hat auf der ganzen Stufe von Technik, Autoren, eben bis auf Produktion, hat das zu einer Professionalisierung von der Schweizer Filmbranche beitragen.
Jetzt Robert Blanchet, wir haben es gehört, fast eine Familie, nachher Lüthi und Blanc, Tag und Nacht, der Bestatter, das sind ganz verschiedene Serientypen. Können Sie da ein bisschen erklären, sortieren, auseinandernehmen, sagen, was ist vom Genre her?
Ja, also es gibt natürlich so Genreformen wie Sitcom zum Beispiel, also so eine komödiantische Form. Typischerweise kann man sagen, die wird wirklich von einem Live-Publikum produziert. Eigentlich ähnlich wie auf so einer Theaterbühne.
Das ist das, wo nachher lachen, oder?
Das ist, wo die Leute lachen. Also man glaubt ja immer, dass Lachen sich einfach künstlich nachher reinkopiert worden. Das ist zum Teil auch so, das wird zum Teil auch beschissen, aber ich habe das ja selber mal in Amerika zuschauen, wie das ist. Da gibt es also wirklich ein Live-Audience und die lachen wirklich da in dem, von der Theaterbühne. Was dann da verwendet wird und nicht, das ist vielleicht unterschiedlich, aber das ist wirklich so, dass die zum Teil echte Lacher sind.
Also fast eine Familie, das ist ein Sitcom, sagen sie.
Mm.
So vom Stil.
Ja, eher so, genau.
Immer gleiche Charaktere, Rahmenhandlungen, so ein bisschen ein Dach und immer wieder neue Episoden.
Und es ist, das ist vielleicht noch eine grundsätzliche Unterscheidung. Man kann unterscheiden zwischen Serien, wo man als Episodenserie kann bezeichnen, wo eher episodisch funktioniert. Das heisst, dort passiert sozusagen jede Woche irgendeine in sich abgeschlossene Geschichte.
Tatort zum Beispiel wäre auch so ein bisschen
Tatort, das Format. Also mittlerweile so gibt es auch ein paar Tatorts, sozusagen, wo ein bisschen die Handlung fortgesponnen wird. Aber tendenziell ist es so, da hat man einen Fall von der Woche sozusagen, der ist abgeschlossen und da passiert aber in der nächsten Woche nichts mehr, was mit dem Fall vorher zu tun hat. Andererseits gibt es, und das ist das Element, was zum Beispiel bei der Soap Opera schon vorhanden war.
Lüthi und Blanc
sind die Sachen, sind Serien, die eben das Format nutzen, eigentlich, um eben Handlungsstränge über mehrere Folgen zu entwickeln. Und das könnte vielleicht eben, man hat vielleicht bei so einer Soap Opera, ist das ein typisch, dass irgend so ein Handlungsstrang, der geht durch so 3 Folgen lang, während der noch läuft, wird irgendein anderer Handlungsstrang eröffnet, der läuft dann wiederum über den Schluss, Abschluss von dem Handlungsstrang aus, und dann gibt es wie so eine Zopfstruktur, man bleibt immer dabei, weil irgendetwas ist immer offen, ungeklärt, und da muss es immer noch eine Auflösung geben. Und was sich in den letzten Jahren sich sehr entwickelt hat, ist, dass man mittlerweile eben Handlungen hat oder Serien hat, wo Staffeln übergreifen, die solche Handlungsstränge haben, oder sogar eben über die ganze Serie. Wir haben zum Beispiel Breaking Bad, kann man schon sagen, das ist eine Geschichte, die von Anfang an über 6 Staffeln hinweg eine Geschichte erzählt, durchgehend sozusagen.
Bei Lüthi und Blanc hat es, glaube ich, nicht so viel ausgemacht, wenn man mal nicht zugeschaut hat. Die Titelmelodie, die können wir aber alle. Das war der Martin Schenkel mit Viola Tammy seiner Zeit. Titelmelodie von Lüthi und Blanc.
Die Sonne untergeht. Un jour passe et les fleurs se fanent. Dimmi che cosa senti, che cosa ti tocca. Träum vor Glück und Bad. Sie wird wieder kommen, genau so wie du. Wenn immer ein neuer Tag kommt,
Das ist Radio Berner Abend. Ihr gehört Subkutan-Talk zum Thema Serienformat. Bei uns im Studio ist Sven Welti von der SRG und der Filmwissenschaftler Robert Blanchet. In den letzten 4 Stunden haben wir uns über die Geschichte von Fernsehserien und die Schweizer Serienlandschaft unterhalten. Über das Wichtigste haben wir aber noch nicht geredet, über die Zuschauer. Ich kann mir vorstellen, dass sich in den letzten Jahrzehnten nicht nur das Fernsehformat und die Fernsehserien verändert haben, sondern auch die Zuschauer und ihre Zuschauergewohnheit. Ich sage mal Internet und Netflix.
Ja, soll ich anfangen? Oder?
Bitte.
Also sicher, ein wesentlicher Trend ist sicher, dass es eben durch die technologischen Entwicklungen immer üblicher geworden ist, solche Serien zeitversetzt zu schauen. Das heisst, man kann sich die entweder aufnehmen mit digitalen Videorekorder, man kann sich, die Serien sind mittlerweile auf DVD erhältlich, auf irgendwelche Online-Streaming-Plattformen. Und das hat eben auch einen wichtigen Einfluss, glaube ich, auf das Serienformat gehabt, weil durch das haben die Sender haben die Angst verloren, um überhaupt so eine Serie zu machen, die eben, wie ich das vorher gesagt habe, auf das Fortsetzungsformat setzen. Durch das zeitversetzte Serie ist es eben dann möglich aufzuholen, wenn man mal etwas verpasst hat, oder? Dann hat man das vielleicht alles aufgenommen. Oder man kann sogar bei einer Serie, wo man vielleicht sogar die erste Staffel verpasst hat, dann kann man das aufholen und kann dann wieder einsteigen, bei den aktuellen Folgen sozusagen. Man kann den Anschluss finden als Publikum, das dabei geblieben ist. Und das ist auch die Angst gesunken, zum überhaupt Serien zu machen, die so stark auf das Fortsetzungsformat setzen, wo es also wichtig ist, dass man das gesehen hat vorher. Und genau der Wandel hat also in den Zuschauern gewonnen, oder auch der technologische Wandel hat auch, glaube ich, einen direkten Einfluss gehabt, dass das Fortsetzungsformat wieder die Oberhand gewonnen hat gegenüber dem Episodenformat, was ja auch immer so ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass die Serie ein bisschen so anrüchig oder ein bisschen als ein bisschen etwas Langweiliges angeschaut worden ist oder künstlich nicht so interessant jedenfalls. Und jetzt haben wir eigentlich so die umgekehrte Situation, wo die Serie fast noch als anspruchsvoll und interessanter gilt als ein Spielfilm.
Das klingt ja alles schön und gut. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass die Angst für Fernsehsender nicht nur zurückgegangen ist, sondern auch gestiegen ist. Man kann die Zuschauer ja nicht mehr kontrollieren heutzutage. Man kann sie gar nicht mehr an eigene Sender binden. Ist das ein Problem bei euch, der SRG?
Das ist sicher ein Problem. Gleichzeitig gibt es mit dem Internet auch neue Chancen. Also wir sind ja immer präsenter auf unseren Webseiten. Wir haben gerade letztens eine gute Erfahrung gemacht mit der internationalen Co-Produktion, wo wir dabei waren, der Team, wo einerseits im Internet gestartet ist, zuerst, wo man alle Folgen hat aufgeschaltet, bevor das es im Fernsehen nachher im linearen Programm ist gezeigt worden. Man hat es dann noch verbunden mit, dass die 9. und letzte Folge noch nicht aufgeschaltet ist worden, sondern erst ab dem 25.000. Tweet, wo ist über die Serie gemacht worden. Und spannend ist gewesen, nach dieser Auswertung im Internet, die schon sehr gut gelaufen ist, wir konnten die Originalversionen zeigen. Der Team ist so eine internationale Koproduktion, wo Flämisch, Deutsch und Englisch geredet wird und Französisch. Und man hat im linearen Programm kurz darauf runter, hat man nachher eine Doppelfolge gezeigt. Das ist auch etwas, was man jetzt langsam ein bisschen einführt, dass man nicht eine Woche lang muss warten, bis nachher wieder erst die nächste Folge kommt, dass man jetzt so mit Doppelfolgen arbeitet. Und erstaunlich, also was erfreulicher war, ist, dass wir auf dem Senderplatz mit dieser Serie Rekordwerte gemacht haben, obwohl wir es vorher schon im Internet gezeigt haben. Also es ist ja wie das eine schliesst das andere nicht aus, solange es lineares Fernsehen noch gibt. Das gibt es wahrscheinlich noch ein Zeitchen. Leute, die bevorzugen, dass sie halt sich dass sie herhocken und das Programm anschauen, das gezeigt wird. Und andere, die parallel und gleichzeitig im Internet die Sachen anschauen können.
Und zwar alles auf einmal ist Binge-Watching ein grosses Thema bei euch in der SRG, bei euch in der Wissenschaft. Aber ihr seid relativ skeptisch, Robert Blanchet, gegenüber diesen Binge-Watcher, oder?
Also ich glaube, es war ein bisschen ein Hype gewesen, wo, glaube ich, auch eben von einem von den Unternehmen Netflix ein bisschen gepusht worden ist, weil die eben sehr auf das Binge-Watching setzen. Muss man auch ein bisschen schauen, die haben dann veröffentlicht, irgendwie 60-70% der Leute haben schon mal Binge-Watched, dann haben sie es aber auch, muss man mal erklären, was Binge-Watching eigentlich ist.
Wie machen Sie das bitte?
Es kommt eigentlich, kommt das von Binge-Drinking, und Binge-Drinking heisst so viel wie Komasaufen eigentlich so etwas. Also von dem muss man, gibt es das Denkwort, Binge-Drinking heisst letztendlich, sich einen Haufen Folgen nacheinander anschauen. Allerdings in gewissen Umfragen, da fährt das dann schon auch bei 2 Folgen nacheinander schauen, oder? Das finde ich jetzt nicht so außergewöhnlich, ehrlich gesagt, dass man sich 2 Folgen nacheinander anschaut. Ich finde dann auch den Begriff Binge-Watching, Koma-Gucken, finde ich ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, für einfach 2 Folgen von einer Dinges nacheinander schauen. Was man vielleicht auch noch sagen kann, also es gibt eine Umfrage, die ich habe gesehen, aus dem Jahr 2013, aus Amerika ist die. Und dort hat man ein bisschen nach dem Motiv gefolgt, die Leute, warum die denn Binge-Watching betreiben. Da hat man dann herausgefunden, dass man doch also 4 Motive, 4 Gruppen kann man eigentlich die Binge-Watcher eingliedern. Eine Gruppe, die schaut, weil sie krank ist, oder irgendwie verletzt ist oder so etwas, irgendwie gebunden ist. Also dort kann man auch sagen, das ist
also im Bett liegen,
weil sie im Bett liegen und nicht anders können machen, ja. Ist dort also auch nicht unbedingt die präferierte Form, zum ein neues, zum eine Serie zu schauen. Ja. Eine Gruppe schaut es, weil sie alte Serien, die sie eigentlich schon mal gesehen hat, nochmal anschauen. Da kann man auch sagen, das heisst auch nicht, da kann man auch nicht ausschliessen, dass das die Art ist, wie sie eine neue, aktuelle Serie schauen. Dann gibt es eine Gruppe von Leuten, die benutzen es eben, wie ich das vorher angesprochen habe, die benutzen es vor allem zum Aufholen. Die werden also irgendwie, haben die so eine neue Serie verpasst, werden von Freunden darauf aufmerksam gemacht und wenn dann aber genau eigentlich den Anschluss wieder als sozusagen als Live-Ereignis oder mehr möglichst schnell finden, dass sie das wieder können, dass sie im Ball sind von der Zeit. Und dann gibt es noch die vierte Gruppe, das sind die Leute, die es also wirklich nicht aushalten, sozusagen auf die nächste Folge zu warten und dann einfach so in den Sog hineinkommen, dass sie dann gerade so zwei, drei, vier sich anschauen.
Was für eine Halbwertszeit hat denn so eine Serie? Also, wie lange ist sie überhaupt aktuell? Ich schaue nicht alles aus den 60er oder 70er Jahren oder Flipper oder Batman, weil ich irgendwie Retro-Gelüst habe, sondern vielleicht noch Breaking Bad und irgendwann hört es dann auf. Wie lange ist eine Serie überhaupt aktuell oder markttauglich bei euch? Im Schweizer Fernsehen, Sven Welti.
Ja, also primär ist sie natürlich in dem Moment aktuell, wo sie gestartet wird, wo sie ausgewertet wird und wo die Medien darüber schreiben. Das ist natürlich ganz wichtig. Und wie lange sie nachher wirklich aktuell bleiben, man kann sie ja wieder wiederholen, aber es gibt doch recht viele Serien, die man immer wieder zitiert, also sei es Sopranos oder The Wire, das wird immer wieder erwähnt und führt auch dazu, dass die Leute, die jetzt Serien langsam erst entdecken, die jetzt so ein bisschen auf den Hype sind, raufkommen und sich anstecken noch von dem Ganzen, die fangen so an, die alten Sachen wieder herzuschauen. Von dem her ist es noch schwierig zu sagen, ob jetzt eine Serie wie Better Call Saul oder Fargo noch in 10 Jahren angeschaut wird, aber der Trend geht eigentlich schon ein bisschen in die Richtung, dass nachher, wie man Kinoklassiker auch heute noch anschauen kann und kann zitieren, wird das bei der Serie ganz sicher auch passieren. Es passiert jetzt schon und es wird, von dem her hat man aktueller, also der Wert heute, dass man es schauen kann, jetzt, aber auch später wieder.
Sie sagen, wenn man einen Film schaut, das kann man auch später noch machen, aber ein Film dauert 2 Stunden. Und eine Fernsehserie, sagen wir jetzt mal House of Cards, das sind doch irgendwie mittlerweile 50 Stunden, die ich geschaut habe. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum schaue ich das überhaupt? Das sagt mir so nichts. Aber ich bin dranbleiben. Ich habe irgendwie nicht aufhören. Wieso habe ich weitergeschaut? Robert Blanchet.
Also gibt es verschiedene Erklärungsmodelle. Das eine ist natürlich, dass die Serie alle damit schaffen, dass eben das irgendwelche Handlungsstränge offen bleiben und man will dann doch irgendwie wissen, wie geht es denn jetzt aus irgendwie. Oder ich will mal mit Antworten haben auf die Fragen, wo die Serie aufwirft. Ich glaube, es gibt aber auch noch einen anderen Effekt, der ein bisschen seltener erwähnt wird. Der wird im Fachjargon als der Sunk-Cost-Effekt wird der bezeichnet. Das ist auch etwas, wo man könnte vielleicht beschreiben mit jemandem, wo Poker spielt und wo schon Haufen Geld investiert hat in das Pokerspiel und wo irgendwie Schiss hat, von dem Tisch wegzustehen, weil dann wäre sozusagen, dann muss ich den Verlust realisieren. So
das ungefähr. Ist das Gleiche, wie mit einer Beziehung ist, je länger dass man
ganz, investiert,
desto schwerer kommen wieder draus.
Ganz genau, so ist das auch, glaube ich, bei der Serie. Sozusagen, was sie dann gemacht haben bei der Serie, sie haben sehr viel Zeit und Emotionen vielleicht schon da rein investiert. Ja. Sie sind sozusagen frühzeitig aussteigen.
Und ich habe die Charaktere kennengelernt. Also irgendwo, ich kann in der Unterhose schauen und kann jemanden kennenlernen und die schauen nicht zurück. Oder? Also die sind mir sehr vertraut und sehr intim.
Ganz genau,
das ist vielleicht auch ein Thema.
Oder? Das sind, also klar, wir bauen natürlich, glaube ich, auch über die Jahre hinweg baut man ein ähnliches Verbundenheitsgefühl, obwohl das noch eine einseitige Geschichte ist, auf zu anderen Leuten, wo wir jahrelang oder so eine Art gemeinsame Geschichte eigentlich vielleicht teilen mit den Leuten, obwohl das noch einseitig ist und sicher nicht schwierig ist. Aber ich glaube, auch ein Vorteil, den die Serie gegenüber dem Spielfilm hat, ist, dass das Element eben viel stärker ist, so ein Langzeitverbundenheitsgefühl. Aha. Das entsteht stärker, glaube ich, als beim Film. Und das hat dann, glaube ich, auch wiederum Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man emotional dann reagiert auf das Schicksal von diesen Figuren.
Etwas möchte ich noch ganz kurz aufgreifen, und zwar Sven Welti, die ganze Geschichte mit der Synchronisation. Ich schaue meine Serien mittlerweile im Original, wenn immer, als ich kann. Es gibt zwar 2-3 Sachen eben aus dem Norden, die plötzlich auch spannend werden, aber denen mit Untertiteln. Im Fernsehen sehen sie immer auf Deutsch.
Wir haben ein bisschen Mühe mit Untertiteln, beziehungsweise sagt man, dass unser Publikum das hier in der Schweiz nicht gewöhnt ist, dass man eine Serie in Originalsprache mit Untertiteln anschaut. Wir haben aber 2-Kanalton und man kann eigentlich praktisch jede Serie bei uns wirklich in Originalversion hören. Bei denen ist es ein bisschen schwierig, weil das die wenigsten verstehen, aber auch die ganz amerikanischen und englischen Serien kann man bei uns in Originalversion hören.
Das heisst, wenn man noch mit dem Fernsehen schaut, im Internet, ist es dann wiederum ein bisschen schwieriger? Also wenn man streamt?
Ja.
Sie haben beide noch einen Fernseher?
Ja, sicher, ja.
Und brauchen auch?
Es ist ein Fernseher, der mit dem Internet verbunden ist. Also das ist der heutige Vorteil. Darum wächst das Fernsehgerät immer mehr in eine Multimedia-Box.
Wir haben mit einem Spiel angefangen. Ich schlage vor, dass wir jetzt auch zum Schluss noch ein Spiel machen, und zwar das lustige Wunschspiel. Das ist ziemlich einfach. Man wünscht sich etwas und hofft, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Es gibt hier noch eine Regel: Der Wunsch muss irgendwie mit Serien zu tun haben. Damit Sie sich noch ein paar Gedanken können machen, fange ich mal an. Ich wünsche mir, dass ich meine Lieblingsserie bald im Kino schauen kann, und zwar eine ganze Staffel auf einmal. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Wünsche.
Ja, ich fange mal an. Mein Wunsch geht nämlich, das passt gerade so, geht bald in Erfüllung. Ich habe jetzt gelesen, dass das Schweizer Fernsehen plant, eine Serie zu machen, die im Banker-Milieu spielt. Ich habe mir das schon immer überlegt, warum greift niemand diese Möglichkeit auf? Seit der Finanzkrise ist das ein brandaktuelles Thema. International, glaube ich, sogar auch exportierfähig, glaube ich. Und es ist auch etwas, wo die Schweiz eben sozusagen, wo sie ein Puls von der Zeit ist, sozusagen. Nicht irgend so etwas, das, nicht so Heimatgefühl und Berglandschaft und so etwas, sondern da hat doch die Schweiz etwas zu bieten, wo weltweit, glaube ich, könnte für Aufsehen sorgen.
Der Wunsch wird bald erfüllt in der Deutschschweiz. Mein Wunsch wäre, dass man es schafft in dem Land, das mehrsprachig ist, und jede Region macht seine eigene Serie. Unser Wunsch ist, dass wir es mal schaffen, wirklich für die ganze Schweizer Serie zu drehen, mit allen Sprachregionen zusammen, in welcher Sprache auch immer. Das sieht man dann, wo man es dreht. Aber dass man es schafft, in dem Land eine Geschichte zu erzählen, die alle interessiert.
Dann gehe ich jetzt mal heim und Daumen drücken. Vorher bedanke ich mich aber ganz herzlich für Ihren Besuch im heutigen Subkutan Talk, der Sven Welti und der Robert Blanchet. Merci vielmals.
Danke. Danke.
Subkutan Talk.
Das war der Subkutan Talk heute zum Thema Fernsehserien. Der Tristan Jäcki hat mit dem Filmwissenschaftler Robert Blanchet und mit dem Sven Welti von der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG diskutiert. Diese Sendung könnt ihr im Internet nachhören oder als Podcast abladen auf rabe.ch. Dort findet ihr auch Links über die heutigen Studiogäste. Auf Facebook sind wir übrigens auch. Wenn ihr Kommentare habt zum heutigen Talk, könnt ihr zum Beispiel auf unsere Facebook-Seite posten. Oder ihr könnt uns ein Mail schreiben auf subkutan@rabe.ch. Jetzt werfen wir noch einen Blick in die Berner Kulturagenda. Literatur. Der Louis-Philippe d'Alembert ist einer der bekanntesten Autoren vom karibischen Inselstaat Haiti. Diesen Frühling verbringt der Louis-Philippe d'Alembert in Bern. Er unterrichtet als Friedrich Dürrenmatt Gastprofessor für Weltliteratur an der Uni. Dort leitet er ein Seminar zu der Darstellung von Voodoo in Literatur und Malerei. Nächsten Dienstag tritt er auf im Berner Kulturlokal Ono mit Lesung und Diskussion, alles auf Französisch. Louis-Philippe d'Alembert, Dienstag, 12. Mai im Kulturlokal Ono. Kino. Und jetzt wird auch klar, warum wir die Musik hören. Ab morgen läuft im Kino Kunstmuseum der Dokumentarfilm Cobain, Montage of Hex. Ein Film über das Leben von Nirvana-Sänger Kurt Cobain, 21 Jahre nachdem er sich das Leben genommen hat. Die Premiere von Cobain, Montage of Hex, morgen um 8:30 im Kino Kunstmuseum. Mehr Kulturtipps gibt es in der Berner Kulturagenda, heute als Beilage zum Anzeiger oder online auf bkh.ch. Das war es von Subkutan für heute. In einer Woche reden wir hier über die Kunst der Improvisation. Mein Name ist Julia Meyer. Merci fürs Zuhören. Adios.
Subkutan. Subkutan. Rabe. Programm.